Herzlich willkommen bei der vierten Folge unseres Podcasts Rosi und Cosi. Und es bleibt einem gar nicht viel anderes über, als mit einer Bemerkung einzusteigen, die sofort auflöst, wer unser Gast ist. Wien ist nämlich ein Dorf und wie es der Zufall so will, sitzen wir hier in Otterkring im Gasthaus Müller, wunderbares Gasthaus in der Nähe des Üppenplatzes. Und zufällig ist jemand bei der Tür hereinspaziert, der heute unser Gast ist, nämlich der Thomas Mayer Europa, auch bekannt unter Eurotom von Twitter. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Er ist aus Brüssel angereist mit dem Auto, hat eine wahnsinnig lange Autofahrt hinter sich und wir freuen uns, dass er heute da ist. Wir wollen heute mit ihm reden über darüber, worüber eigentlich wir mit all unseren Gästen ein bisschen reden, weil das der Anknüpfungspunkt ist, nämlich über Social Media, übers Internet und über Kritik, wie man mit Kritik umgeht, was Kritik mit einem selber macht und was die eigene Kritik vielleicht auch mit anderen Menschen macht. Herzlich willkommen, Thomas Mayer.
Guten Abend.
Rosi, ja. Du übernimmst die. Der Rosi hat top recherchiert.
Ich hab natürlich schon recherchiert, ich bin vorbereitet. Wer ist der Thomas Mayer? Ich fange mal mit den Random Facts an quasi. Also er ist geboren in Baden 1962 und aufgewachsen in Tirol und im Burgenland. Das habe ich witzigerweise zufällig vorgestern oder vor drei Tagen auf Twitter gelesen. Da hat irgendjemand plötzlich getwittert, Eurotom ist in Tirol aufgewachsen.
Das stimmt auch.
Ja, dann hat er ab...
Wo in Tirol?
In Telfs.
In Telfs.
Du unterbrichst mich. Ab 1982 Philosophie und Literatur in Graz studiert und ab 1984 Journalist für den Falter, für die Wiener Stadtzeitung, die jedes Mal bei uns vorkommt. Ich habe keine Ahnung, warum.
Falter ist auch so ein verbindendes Element.
Ja, jeder Journalist in Österreich hat irgendwann beim Falter gearbeitet. Ja, und dann 1986 und 87 bei der Kleinen Zeitung, in Graz wahrscheinlich, gell? Neben dem Studium.
Da habe ich studiert, genau.
Und dann natürlich 1988 Gründungsmitglied vom Standard. Thomas Mayer ist aktuell in Brüssel für die EU und die NATO zuständig und hier natürlich privat unterwegs, wie in seinem Twitter-Profil steht. Wir haben natürlich noch rausgefunden, weil jeder, der zu uns kommt, der muss irgendeinen Preis gewonnen haben. Der Thomas Mayer hat einen Journalistenpreis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch einmal, Chapeau, sage ich jetzt.
Wir laden niemanden ein, der keine Preise gewinnt.
Genau, wir laden keinen ein ohne Preise. Und zwar, das war der Premio Napoli, der Europäische Publizistikpreis 2001. Und jetzt, Vorsicht, jetzt kommt's, für sachliche, kritische Berichterstattung ausgezeichnet. Also,
wofür war dieser Preis genau? Wissen Sie das noch?
Das kann ich noch genau sagen. Das war im Frühjahr 2001 eine Geschichte über die damals anstehende Erweiterung. Es war ja also EU-Erweiterung nach Osten und Malta und Zypern. Und es war damals ja das Szenario, dass die Erweiterung in zwei Runden stattfinden wird. Also Gruppe A, Gruppe B zu jeweils 6 Ländern. Das war sozusagen die allgemeine Ansicht, dass das so kommen wird. Erste Runde ohne Polen. Und ich habe damals eine große Geschichte geschrieben, eine Hintergrundgeschichte, dass es einen Big Bang geben wird. Also mit allen Kandidatenländern, insgesamt 12. Ohne die Türkei damals natürlich. Und ja, und für diese Geschichte habe ich damals diesen Preis gekriegt von einer Jury von europäischen Chefredakteuren.
Und seitdem keinen mehr. Was war da los?
Wollen
Wieso? Sie, wenn man in Wien sitzt,
muss man in Wien sitzen?
Was von Preisen für Journalisten nur so regnet, was praktisch jede Woche irgendeinen anderen Journalisten
gibt. Das ist eine sehr subtile. Zwischen den Zeilen erkennt man...
Müsste man eigentlich sagen, vielleicht ist das ganz gut so.
Ist es eine Auszeichnung, keine Auszeichnung zu bekommen quasi? Also wenn natürlich, es ist inflationär ausgezeichnet, wird bei uns in Österreich wahrscheinlich. Also es hat eigentlich jeder mindestens einen Journalistenpreis pro Monat, sage ich jetzt mal. Also die Chapeaus reißen ja nicht ab, was man so jetzt auf Twitter liest.
Naja, ganz so ist es nicht. Es gibt einige Journalistenpreise, die sind sehr ehrenwert. Aber was ich ein bisschen immer seltsam finde, sind, wenn Journalisten quasi nur für das ausgezeichnet werden, was ihre eigentliche Arbeit ist. Jeder Verband, jede Firma, was weiß ich, schreibt irgendeinen Journalistenpreis aus. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen merkwürdig.
Oder sich gegenseitig auszeichnen.
Ne? Ja, das sowieso. Wenn Journalisten
also in den Jury sitzen.
Und das finde ich ein bisschen seltsam.
Ja, wir wollen natürlich auch, wir tun das auch immer, offenlegen, das haben wir uns von den seriösen Podcasts abgeschaut, woher wir einander kennen. Das ist heute relativ schnell erledigt. Wir kennen einander gar nicht. Wir sehen uns zum ersten Mal.
Stimmt, ja. Also ich kenne Sie schon von Twitter.
Von Twitter, ja.
Ich weiß, wer Sie sind, aber ich habe Sie noch nie gesehen.
Ja, genau. Wir sind ja jetzt ein bisschen, das ist uns beim Vorbereiten aufgefallen, wir sind eigentlich der Audio-Channel vom Standard fast. Das ist, wir hatten erst 4 Gäste und 2 davon arbeiten beim Standard.
Ah ja, der Matthias Krämer.
Der Matthias Krämer war unser letzter Gast und heute Sie. Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, der Grund ist das Gesamtkunstwerk Thomas Mayer. Sie sind ja bekannt, wie soll man sagen, für sehr spezielle Tweets. Sehen Sie das selber auch so oder sehen das nur wir so?
Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen.
Naja, Sie, wie soll man sagen,
Rosi, was passiert damit? Es passiert hin und wieder ein Tweet, also es wird ein Tweet veröffentlicht zum Beispiel, wo man erwarten kann, dass man Rückmeldungen kriegt, von denen man wahrscheinlich nicht ausgegangen ist. Also wo zum Beispiel viel Aufsehen erregt worden ist mit irgendeinem Tweet oder so.
Also Sie haben zum Beispiel, das fällt mir auf oder ist mir als eines der ersten Dinge aufgefallen, Sie sind ein Freund von Abkürzungen. Mhm. Sie machen Abkürzungen, die mich immer verstören, weil sie bei uns gar nicht üblich sind. Also ist das bewusst so gewählt oder ist das einfach wurscht, weil jeder weiß, was gemeint ist? Oder?
Also ich glaube, Sie müssten mir konkrete Beispiele nennen. Sie reden sehr allgemein, was sehr verständlich ist. Ich kann mich nur erinnern, Sie sind mir das allererste Mal, glaube ich, aufgefallen.
Oh nein,
weil das schneiden wir dann raus. Weil ich den Ausdruck nicht gekannt habe. Das ist irgendwie um das Laminieren von Tweets gegangen.
Um das Laminieren, ja.
Und das Stefan Hechel, oder?
Und das hat mich sehr verblüfft,
ja.
Weil ich mir gedacht habe, Tweets und Laminieren, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Weil Laminieren ist doch eine relativ alte Papiertechnik oder eine Technik, die mit Papier
zu tun hat. Ja, oder die Schmankerl werden quasi verewigt. Tweets laminiert.
Deswegen ist es mir aufgefallen, weil mich sowas immer fasziniert, weil ich mir dann gedacht habe, ich versuche mir das dann vorzustellen. Wie laminiert man jetzt einen Tweet?
Ja, man druckt ihn aus, so wie wir zum Beispiel. Nur wir haben ihn nicht laminiert, weil ich kein Laminiergerät habe.
Ich habe in dieser Zeit übrigens tatsächlich dann zum Teil anonym und zum Teil nicht anonym laminierte Tweets zugeschickt bekommen. Mhm. Also das war wohl irgendwie ein Schmäh, der sich verselbstständigt hat, glaube ich. Manchmal ist das so. Also auch manche Begriffe, wie dieser Wien ist ein Dorf oder was hat es da noch gegeben von
Wiener, das verselbstständigt sich. Was mich oft interessiert überhaupt im Leben, sind Paradoxien.
Ja.
Und Tweets sind ja was sehr Schnelles und was sehr Vergängliches.
Ja.
Und laminiert wird etwas, was man sich aufheben möchte.
Was man für den Nachhalt.
Das ist schützen, damit die Schrift nicht.
Man konserviert etwas.
Die Schmankerl quasi.
Genau. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich ein Widerspruch. Weil wer laminiert, wer hebt sich Tweets auf für die Ewigkeit? Das ist.
Inzwischen niemand. Inzwischen lösche ich gelegentlich auch Tweets. Löschen Sie manchmal Tweets? Also gibt es Tweets, die Ihnen leid tun? Also das ist eine Doppelfrage. Gibt es Tweets, die Ihnen leid tun? Und gibt es welche, die Sie löschen, weil Sie. Sie im Nachhinein als weiß ich nicht, unpassend oder nicht ideal oder,
zweimal,
oder so empfinden?
Zweimal ja. Also leid tun mir Tweets, die andere Leute verletzen, weil das nicht meine Absicht ist. Mhm. Löschen durch Tweets, wenn mir wirklich ein gravierender Fehler passiert.
Ein inhaltlicher.
Dann wird der entweder korrigiert oder hin und wieder lösche ich dann auch Tweets, weil ich mir denke, es ist ein Unsinn. Mhm.
Wo dann einfach die Kritik zu viel wird oder wo
ist das? Nein, wenig wegen der Kritik, sondern einfach, weil Fehler muss man korrigieren. Ja, das ist wie im Journalismus auch in meinem Beruf. Niemand von uns ist fehlerfrei. Wenn man einen Fehler macht, dann muss man den Fehler sofort korrigieren.
Ja. Ja.
Und das auch öffentlich machen, damit diejenigen, die von dem Fehler betroffen sind, das sozusagen auch korrigiert bekommen. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich gerade gelernt in der Öffentlichkeit, mit dieser ORF-Geschichte in Tirol, diesem alten Mann und seinen Nazi-Sprüche und dem FPÖ-Kandidaten. Katastrophaler Fehler, den man hätte sofort korrigieren müssen, und zwar nicht erst als Reaktion auf irgendetwas, sondern aus eigenem. Also wenn bei uns zum Beispiel in der Redaktion sowas passiert, ich war ja Chef vom Dienst lange Zeit, ist ganz klar, dass man sowas sofort korrigiert. Okay. Und zwar aus eigenem, dafür gibt es in der Tradition der angloamerikanischen Medien das Erratum, ja, und dann wird das ganz klar gelegt, wo man sich geirrt hat, warum man sich geirrt hat, und man entschuldigt sich auch gelegentlich dafür, damit das aus der Welt geräumt ist, weil das Leben muss ja weitergehen.
Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, ganz wichtige Aktion, wir bestellen Essen.
Genau.
Ja, ich habe lang gesucht, ich esse bitte ein Cordon Bleu mit Pommes.
Ich habe, seit ich den Hause kenne, ihn noch nie was anderes essen gesehen als Cordon mit Pommes. Ich nehme bitte das Schulterscherzl.
Ich hätte gerne eine Suppe. Haben Sie eine Suppe auch, irgendeine Rindsuppe?
Mit Frittate, mit Leberknödel, mit...
Eine Frittatensuppe. Und dann nehme ich die Eiernockerl mit Salat.
Ah, sehr gut. Ich auch überlegt.
Das hat der Zirkovic gegessen, oder? Nein, die Joan.
Irgendwer.
Dankeschön. Irgendwer hat das
Dankeschön. Danke.
Also das ist eine Korrekturkultur, die Sie sagen, die sich gehört oder die wichtig wäre und die vielleicht unterentwickelt ist gelegentlich bei uns?
Ich glaube, dass die Fehler- und Korrekturkultur eine der wichtigsten Bedingungen sind für eine offene und gut funktionierende Demokratie, wenn man das jetzt weiter fasst. Jeder von uns macht Fehler, jeder Politiker, jeder Wirtschaftsmensch, jeder Journalist, logischerweise. Und damit sozusagen daraus nicht Missverständnisse entstehen, muss das korrigiert werden. Weil wenn das nicht korrigiert wird, perpetuiert das sozusagen, produziert einen Fehler, einen weiteren Fehler.
In der Reaktion dann, ne?
In der Reaktion. Mhm. Am Ende gibt es dann Streiterei, am Ende, sieht man jetzt in einigen öffentlichen Fällen, landet es dann vor Gericht.
Aber das ist doch irgendwie der Antrieb
das kann
für
ja
Twitter,
nicht.
Oder? Also das ist doch das, was auf Twitter ständig passiert.
Also mein Antrieb ist das nicht.
Ja.
Vielleicht ist das der Antrieb von manchen Menschen. Ich halte es für einen gravierenden Fehler. Es verschmutzt die Debatte. Es bringt die Leute auseinander, anstatt dass es sie zusammenbringt. Es bringt weniger an Informationen, es bringt mehr Herumgerede, Verletzungen und so weiter. Das kann ja nicht der Sinn einer Kommunikation sein.
Aber
der Sinn einer Kommunikation kann ja nur sein, dass man was besser versteht oder dass man dem anderen was mitteilt.
Aber lebt jetzt Twitter zum Beispiel nicht auch von der Emotion? Also wo jetzt zum Beispiel ganz schnell irgendwelche Sachen rausgeballert werden, mitten in der Emotion, wo man Reichweite hat zum Beispiel, also man hat irgendein Thema, irgendein aktuelles und man denkt sich, okay, jetzt muss ich schnell sein, jetzt muss ich reagieren und jetzt muss ich es ausballern, weil das erreicht quasi jetzt in dem Moment am meisten Menschen. Und dann denkt man sich vielleicht in 20 Minuten, war vielleicht doch ein bisschen zu hass das Ganze, wenn ich dann schon 200 drunter Kommentare kriege.
Ich habe schon verstanden. Ich habe Twitter so nie verstanden. Das war Twitter für mich nie.
Wie sind Sie da eigentlich hingekommen auf Twitter? Was war der Antrieb, also wie lange sind Sie schon da? Ich weiß das gar nicht.
Noch gar nicht so lange, seit 2012, glaube ich, ungefähr 6 Jahre circa.
Gibt es eine Geschichte dazu, wie Sie da hingekommen sind? Oder war das irgendwie, jetzt melde ich mich halt an? Oder?
Na, es gibt eine Geschichte dazu. Ich habe in den Nullerjahren mich stark beschäftigt, so mit der Zukunft des Journalismus, Digitaljournalismus, Online, Print, wie geht das weiter? Und damals, vor 10 Jahren, ist ja dann Twitter und vorher Facebook und so weiter aufgekommen, ein Masseninstrument geworden. Ich habe das zunächst einmal nicht gemacht, mir das angeschaut, aber ich habe mich selber nicht sozusagen produziert. Und habe dann aber gesehen, aus der Berufungssituation heraus, dass das immer wichtiger wird als Kommunikations- und Informationsinstrument, so wie eine Nachrichtenagentur, Telefonanruf, SMS oder was auch immer. Und dann war klar, okay, man muss jetzt sozusagen in dieses Medium einsteigen, weil dort Dinge passieren, die für einen persönlich im Beruf, auch privat, wichtig sind. Es war für mich jetzt nicht ein Instrument, um meine Emotionen da zum Ausdruck zu bringen. Mein Anlass war eher von der europäischen Ebene her. Und zwar ein ganz konkretes Beispiel, um das zu nennen. Einer der ersten, der aus den Sitzungen bei EU-Gipfeln herausgetwittert hat, war der Vorsitzende selbst, Ratspräsident Herman von Rompuy. Jetzt waren das nicht so wahnsinnig großartige Informationen, aber es war zum Beispiel die Information, wir haben uns beim Thema XY, Migration, irgendwas, geeinigt. Nachdem dort aber nur Staats- und Regierungschefs sitzen und sonst niemand, ist das in diesem Moment, sollte man eigentlich wissen, dass die Regierungschefs gerade ein Thema abgeschlossen und beschlossen haben, weil dann geht natürlich die Recherche weiter und so weiter. So, also waren sehr praktische Dinge und so haben also immer mehr europäische Journalisten begonnen, auf Twitter Informationen auszutauschen. Und so hat sich das entwickelt. Und heute würde ich sagen, das ist das erste und wichtigste, die erste und wichtigste Funktion für mich an Twitter. Es ist ein Informationsmedium. Es hat für Breaking News absolut die Agenturen abgelöst. Es ist das schnellste und wichtigste und manchmal auch authentischste.
Also passiv. Wenn Sie wissen wollen, was los ist, schnell schauen Sie auf Twitter.
Mich fragen viele Leute, warum twitterst du so viel oder wann machst du das eigentlich und so. Und ich sage, es ist ganz einfach. Ich habe auf meinem Schreibtisch einen Computer, ein Notebook und mein Handy. Und auf einem dieser Geräte läuft Twitter. Auf einem anderen Gerät arbeite ich und auf einem dritten Gerät, mit dem telefoniere ich, mache E-Mails oder was auch immer. Kann ich auch umschalten auf Agenturen oder was auch immer, Internet. Und deswegen läuft das sozusagen nebenbei immer mit. Aber wie gesagt, die wichtigsten Informationen, wo immer in der Welt heutzutage was passiert, aus meinem Netzwerk, das ich habe, erfahre ich das meistens mindestens um 10 bis 15 Minuten vor allen anderen Medien via Twitter. Das ist die erste Funktion. Und dann kommen noch die anderen Dinge, die sich daraus ergeben. Ja, Journalismus heißt Tratschen, Gerüchte wälzen, mit Leuten reden und so weiter. Und da ist es natürlich ein vergnügliches Instrument, auch zur Unterhaltung. Der Vorteil bei Twitter gegenüber, deswegen habe ich Facebook, das wäre die nächste Frage, warum habe ich nicht Facebook gemacht, das war mir viel zu privat, viel zu viel Müll von Anfang an, viel zu lange. Das Schöne an Twitter, wie bei Gedichten, das Schöne bei Twitter ist die Form, die Kürze und die Form. Bei 140 Zeichen war das noch besser als jetzt, jetzt kann man ja richtige Romane schreiben bei 280. Aber 140, das war für mich so, ich war Blattmacher viele Jahre im Standard, das ist so diese Schlagzeilenformat, ja. Hauptzeile, Unterzeile, also Titel, Untertitel, ja, wo man ganz schnell Dinge, Sachverhalte auf einen Punkt bringt. Also das sind sozusagen die wichtigsten Funktionen. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum jemand Twitter verwendet, um andere Menschen zu attackieren. Ich meine, das mache ich auf der Straße oder im Gasthaus auch nicht.
Aber es ist ja zum Beispiel, also ich habe Twitter deswegen immer geschätzt, weil du bist als Rosi Rosinger Account mit 200 Follower gleich groß wie ein Armin Wolf-Account mit 200 oder 400.000 Follower. Mhm. Das heißt, du kommunizierst in Wahrheit immer auf der gleichen Ebene. Also allein vom Ausschauen her, bei Facebook funktioniert es ja nicht so, weil bei Facebook hast du ein riesengroßes Posting, darunter ein kleines Kommentar und vielleicht antwortet er dir.
Ja.
Aber jetzt der, mit dem du diskutierst, da schaust du quasi in der App oder eben auf der Website, schaust du immer gleich groß aus. Mhm. Das heißt, du hast von Haus aus eine Kommunikation auf der gleichen Ebene. Und das heißt,
ich verstehe.
Da kommt jetzt ein Lob oder zum Beispiel, so wie es bei mir ist meistens, Kritik einfach ganz anders an bei dem Gegenüber, wenn ich jetzt komme zum Beispiel. Also hin und wieder muss ich sagen, kritisiere jemanden. Es kann bei mir rausrutschen, aber ich glaube einfach, dass Twitter sehr gut dazu geeignet ist, dass dann die Message ankommt, die was jetzt zum Beispiel bei Facebook sicher nicht ankommt.
Ja, ja. Weil wenn ich da aber das ist das, was ich gemeint habe, auch mit der Form. Es hat eine sehr strenge Form.
Ja.
Die jeder für jeden gleich ausschaut. Und das ist sicher ein riesiger Vorteil.
Weil keine Frage. Lesen Sie alles, was auf Twitter, also wenn Sie was schreiben, dann nicht nur Ihre eigene, also es zwei Dinge gibt es. Es gibt die eigene Timeline, die kann größer oder kleiner sein. Bei Ihnen ist sie gar nicht so klein. Also ich habe gesehen, Sie folgen ungefähr 1000 Menschen.
Genau, ja.
Und werden selbst von ungefähr 18.000 Menschen verfolgt oder beobachtet.
Ja.
Also, dass man die eigene Timeline, wenn sie so groß ist, nicht vollständig lesen kann, ist klar, das tue ich auch nicht. Aber lesen Sie alles, was Ihnen jemand antwortet, zum Beispiel, oder kommentiert, oft ist es ja keine Antwort, sondern oft ist es ja mehr ein Kommentar oder ein
Widerspruch. Also sagen wir mal so, ich versuche weitgehend tatsächlich den Leuten, die mir was Vernünftiges schreiben, denen auch zu antworten, wenn sie eine Antwort wollen oder Information. Es gibt ja, aber das knüpft beim Vorhergesagten an, es gibt leider immer mehr, die völlig sinnlose Tweets absetzen, die irgendwie einen ständig persönlich attackieren oder irgendwas unterstellen oder so, irgendwelche Nebenthemen anreißen und so weiter. Also wo, zumindest aus meiner Sicht schaut das so aus, wo man sich denkt, aha, das dient jetzt nur, um in irgendeinen Dialog einzusteigen, irgendwo hineinzugrätschen, um sich da wichtig zu machen. Das sowas beantworte ich nicht. Persönliche Attacken weise ich zurück normalerweise und schreibe gleich dazu, okay, bei mehrfachen Wiederholungen schmeiße ich Leute auch raus aus der Tat.
Aber erst seit kurzem, oder? Das war erst vor 2-3 Wochen, habe ich mal einen Tweet gelesen.
Das stimmt.
Also ich glaube, 3 Wochen ist es her, oder? Kann das sein? Oder 4 Wochen?
Nein, es ist schon länger her. Also das mache ich schon länger. Aber
da blocken sie dann Leute, oder?
Es scheint so zu sein, dass da, so wie bei Facebook auch, in den letzten Monaten eine gewisse Eskalation,
eine Radikalisierung stattfindet.
Also ich habe das bemerkt mit dem Wahlkampf schlicht und einfach. Das ist ja nicht alles gleich. Mhm. Ein großer Teil meiner Follower oder Followees haben mit Österreich überhaupt nichts zu tun.
Und dort ist es anders? Gibt es da Unterschiede, finden Sie, bei den österreichischen Followern und bei den internationalen?
Das glaube ich schon, absolut. Also in Großbritannien zum Beispiel läuft das ganz anders, viel witziger. Also vor kurzem, was Sie eingangs im Vorgespräch schon genannt haben, Sie kommen dann wahrscheinlich drauf, auf diesen ganz speziellen Tweet. Das ist war ein ironischer Tweet. Mit Briten funktioniert Ironie wunderbar. Ja. Die haben einfach diesen Sense of Humor. Ja. Und da, wenn sie britische Freunde haben und mit denen diskutieren, auch Journalisten untereinander übrigens, dann ist das großartig, mit feiner Klinge, aber niemals, niemals untergriffig oder bösartig. Ja. Ich wundere mich manchmal, was dann in anderen Regionen oder Städten oder Dörfern, ja, in dem Fall, wenn Wien schon ein Dorf ist, mit welchen Gemeinheiten Leute auftreten. Ja. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. Und ich bin immer froh, wenn jemand mich aufmerksam macht, wenn irgendwas nicht okay war. Aber ich meine, Twitter ist etwas wie Kommunikation auf der Straße. Das sollten wir berücksichtigen.
Aber glauben Sie, sind die, also das suggeriert eine gewisse Hinterfotzigkeit manchmal, die diesem Land vielleicht generell nicht fremd ist in der Kommunikation?
Ja, absolut.
Glauben Sie, dass das ein Spiegel der Wirklichkeit ist, oder glauben Sie, dass das durch solche Kanäle wie Twitter einfach sich verstärkt, auch in den Verhaltensweisen?
Ich glaube, es wird einfach sichtbarer. Mhm. Die Anonymität.
Also die Leute sind so und es wird sichtbarer.
Das hätte man früher um die Leute halt geschimpft. Ja? Irgendwo im Gasthaus oder auf der Straße oder zu Hause. Aber es hat niemand mitgekriegt. Und dieses Schimpfen hat sich zum Teil, glaube ich, jetzt in den öffentlichen Raum verlagert. Damit müssen wir leben lernen oder umgehen lernen. Das ist, glaube ich, deswegen interessiert mich das ja auch. Weil
also Rückzug ist keine Option?
Absolut nicht. Absolut nicht.
Also viele sagen ja jetzt, also das hört man jetzt immer wieder.
Es gibt immer wieder große Journalisten, die sich von Facebook verabschieden, weil sie zum einen den amerikanischen oder den US-amerikanischen Konzern nicht unterstützen wollen und zum anderen, was meine Vermutung ist, einfach hunderte Kommentare auf sie hereinprasseln, jetzt berechtigte oder nicht berechtigte nicht Kritik, aber die tun es einfach nicht mehr an. Ich kann mich erinnern, der arme Wolf hat einmal gesagt, er hat da oft bei irgendeinem Facebook-Posting...
Natürlich, Mahlzeit.
Das gehört zum Konzert, oder?
Wir dürfen natürlich.
Essen. Wir plaudern dahin.
Der hat zum Beispiel irgendwann einmal gesagt, er würde quasi einen eigenen Social Media Manager brauchen, der nur die Kommentare durchforstet. Jetzt nicht, was jetzt nur normal kritische Sachen sind, sondern so richtige Hasskommentare. Und er tut sich einfach nicht mehr an. Deswegen erwähnt er das sich von Facebook.
Also ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang, das verstehe ich absolut. Das Wichtige für mich daran ist, dass wir im Moment, schon seit einiger Zeit, aber es wird noch einige Zeit weitergehen, wir sind mitten in einer medialen und digitalen Revolutionszeit. Es wird alles über den Haufen geworfen. Das Alte gilt nicht mehr und keiner von uns weiß genau, wie es eigentlich weitergeht. Ja. Jetzt haben wir, Sie haben es ja erwähnt in der Einleitung, ich habe Journalismus gelernt Anfang der 80er Jahre. Sich damals einen Computer zu kaufen als Student war völlig ausgeschlossen. Ja. Ich hatte als Student in meiner Kellerbude ein Vierteltelefon. Das können sich junge Leute, dem muss man es umständlich erklären, was das ist.
Ich habe es mal gehört irgendwo, aber ich bin zu jung.
Wie alt sind Sie?
31.
31. Dann haben Sie sicherlich keine Ahnung, was ein Viertel
ist. Ja, ich glaube, irgendwas, wo man sich, keine Ahnung, vier Kanäle teilt oder irgendwie so
irgendwie richtig. Vier Menschen haben sich einen Anschluss geteilt. Ja. Und wenn einer telefoniert hat, konnten die drei anderen.
Das ist so wie der 56K-Modem, oder? Wo du nicht hast können ins Internet gehen, wenn jemand telefoniert hat. Mama, darf ich bitte noch 10 Minuten?
Ja, da sind wir genau bei dem Thema. Das hat mich immer fasziniert. Also, warum gab es Vierteltelefone? Weil die Infrastruktur in Österreich in den 60er, 70er Jahren eben nicht so toll ausgebaut war, dass jedes Haus einen ganzen Anschluss, wie man sagt, hatte, also entsprechend viele Kabel. Ja. Also wurden die Anschlüsse geteilt. Mhm. Es gab zu viele Leute, die ein Telefon wollten, aber nicht genug Leitungen zu den Leuten
in die Wohnung. Das heißt, man hat sich original ausgeredet, wann wer telefoniert.
Nein, sondern es gab Telefone, da gab es einen Knopf und da musste man draufdrücken, um sich eine Freileitung zu holen.
Aha.
Und am Abend gab es dann eine Zeit, wo alle vier Leute an einem Anschluss gleichzeitig telefonieren wollten. Das ging aber nicht. Es konnte immer nur einer von vier telefonieren.
Genau.
Das heißt, sie mussten warten, bis sie ein Klickchen gehört haben. Da gab es Spezialisten für solche Dinge, bis da irgendjemand anderer auflegt. Und dann haben sie sofort
das Knopf gedrückt. Du hast der Pech gehabt, wenn jemand in dein Haus zum Beispiel hauptberuflich Telefonsex gemacht hat.
Aber das hat es ja alles nicht gegeben, Rose, bitte.
Was?
Ja, sicher. Nein, wenn jetzt noch angerufen. Das ist eigentlich nur die Fortführung des gemeinsamen Klos am Gang, oder?
Ja, genau.
Ein Klo am Gang geteilt. Ja.
Bin ich da weit in die Vergangenheit zurück, was ich sagen wollte mit diesen neuen Instrumenten. Und das ist das Spannende an der jetzigen Zeit. Deswegen, also als Antwort, aussteigen ist keine Option, im Gegenteil. Ich beschäftige mich ganz intensiv mit diesen Dingen, weil der Journalismus sich mit der Technik und den Infrastrukturen mitverändert und auch mitverändern muss. Anders ist es ja gar nicht möglich.
Aber wie ist es zum Beispiel?
Jemand, der sagt, ich mache das einfach nicht oder ich will damit nichts zu tun haben, der kann auch irgendwann über kurz oder lang als Journalist nicht mehr sinnvoll arbeiten.
Wir haben ja gerade vorher kurz darüber geredet, aber wenn du jetzt ein Journalist bist und du fängst 1980 an und dann hast du in Wahrheit kein Feedback. Also außer Leserbriefe kommt genau gar nichts vom Leser zurück in die Redaktion. Jetzt ist es zum Beispiel so, jetzt gibt es Hasskommentare auf Tweets oder von irgendwelchen, also ich würde jetzt nicht Trolle sagen, aber einfach von irgendwelchen Menschen.
Mhm. Zum Teil ja auch unter ihren echten Namen, also das ist ja gar nicht immer
Kriterium. Aber wird da jetzt auch strikt geblockt oder gemutet oder übersieht man das jetzt? Weil jetzt muss man plötzlich damit umgehen können.
Als Journalist?
Als Journalist, also jetzt als...
Also erstens gab es auch vor 30 Jahren jede Menge Reaktionen von den Lesern. Die waren zum Teil viel qualifizierter, weil es waren geschriebene Briefe, es waren Anrufe, mit manchen Lesern hat man stundenlang telefoniert.
Na
sicherlich. Früher haben die Leute in der Redaktion angerufen und gesagt, ich möchte gerne Herrn Meier sprechen, weil der den Plätzchen, den er da kommentiert hat, kann ich so nicht stehen lassen. Also hast du mit ihm direkt geredet. Auch. Natürlich, selbstverständlich.
Ja, aber das ist so wie Twitter eigentlich.
Natürlich, deswegen, das Einzige, was sich ändert, sind die Techniken und die Kapazitäten und die Schnelligkeiten. Aber sozusagen
und die Hemmschwellen auch, oder? Glauben Sie nicht? Also,
ja,
ich habe schon den Eindruck, dass je niederschwelliger der Zugang zu solchen Techniken oder Technologien ist, desto größer wird das Pensum.
Also
und desto leichter fällt es den Leuten irgendwo.
Ja, aber da würde ich trotzdem widersprechen oder differenzieren. Mhm. Die Hemmschwelle für Übles wird geringer, das stimmt. Also für Blödes, sage ich jetzt mal, für Idioten. Aber gleichzeitig, was diese neuen Techniken auch bringen, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Qualität auf der anderen Seite erreicht ein Niveau, das es nie gegeben hat. Also,
das heißt, Hasskommentare werden einfach in Kauf genommen, weil...
Umgekehrt. Er meint die auch das positive Feedback.
Auch die Qualität der Informationen, die ausgetauscht werden. Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel. Ich war ja in den 90er Jahren schon mal viele Jahre in Brüssel als Korrespondent. In der Vor-Internet-Zeit. Mhm. Also bevor jeder von uns einen Internetanschluss gehabt hat, E-Mail und so weiter. E-Mail war relativ früh. Es gab keine Homepage der Europäischen Kommission. Alle Beschlüsse auf europäischer Ebene wurden als allererste schriftlich ausgefertigt und wir Korrespondenten waren natürlich die Ersten, die das in die Hand gekriegt haben. Das heißt, für ein paar Stunden waren sie mehr oder weniger
exklusiv bei Ihnen.
Sehr exklusiv, fast Monopolist über wichtige Informationen. Dann haben sie es gelesen und hat es verarbeitet. heute können Sie nicht nur als Journalist, sondern eben auch als Bürger oder als Konsument jedes Dokument in der Kurzfassung, in der Executive-Fassung, in der Langfassung, in Farbe, was, wie auch immer Sie wollen, als Grafik, innerhalb sehr kurzer Zeit sich verschaffen. Und das habe ich gemeint auch vorher mit Twitter. Das Faszinierende an Twitter ist, du kriegst ja nicht nur kurze Informationen auf 140 oder 280 Zeichen, sondern du kriegst Links, du kriegst ganze Dokumente, Fotos und. Mhm. Ja. Und das heißt aber auch Qualitätsgewinn und nicht nur Schimpferei. Also meine langen Interviews, berühmt-berüchtigt, Europagespräche, die sind wirklich lang. 30.000 Zeichen zum Teil.
Ja, aber gut, das sind 20.000 Zeichen Frage. Ich habe letztens das letzte...
Ja, das wäre zum Beispiel wieder, das wäre zum Beispiel wieder so ein Tweet, wo man sagt, ja, was? Ja, und was will ich jetzt mit dem Tweet eigentlich? Echt, oder? Reiner Zeitverlust.
Ja. Nein,
was ich damit sagen wollte, ist, solche Interviews hätten Sie vor 20 Jahren nicht machen können und nicht publizieren können, weil wenn ich dem Bronner gesagt hätte, ich habe jetzt da ein Interview, das ist super, es hat aber leider 6 Seiten im Standard, ja, dann hätte er gesagt, das ist wahnsinnig, wer soll das drucken, wer soll das lesen? Und heute haben Sie die Möglichkeit, das ganz elegant zu machen, ich meine, eine Printfassung, und Sie können via online eine schöne Langfassung, wo der Leser dann sozusagen mithören kann, wie der Interviewte denkt, wie das zustande kam überhaupt, ja, seine Aussagen. Sie können es mit Fotos skanieren und. Also Sie können ganze Features und Geschichten.
Ja, beim letzten langen Interview ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass Sie ja jede Frage...
Bei welchem langen, in welches Interview meinen Sie?
Das mit der Teekanne.
Mit der Teekanne und dem Kanzler.
Da ist mir aufgefallen, dass jede Frage aus ganz viel Hintergrundinformationen entsteht, also bis die Frage mal auf den Punkt gebracht wird, sind schon 3 Zeilen ungefähr vergangen. Ja. Und ist das nicht jetzt für einen schnellen Leser zu mühsam? Also ich habe das Interview gelesen, das Ganze, aber ich habe 2 Tage gebraucht. Also ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Ich lese zum Beispiel einen anderen Artikel, wenn der länger dauert wie 5 Minuten, dann verliere ich das Interesse. Mhm. Und irgendwann habe ich dann am zweiten Tag gedacht,
aber in Wolfsberg gibt es gar kein Heute, oder?
Nein, bei uns gibt es auch kein Internet.
Das heißt, immer noch alle 2 Wochen. Das heißt gestern in Wolfsberg.
Ja, genau.
Da schickt man, wenn die heute Boxen leer sind, schickt man die alten nach Wolfsberg.
Aber ist das nicht auch eine, also jetzt nicht eine, nicht Zumutung für den Leser, würde ich nicht sagen, aber man setzt schon ein gewisses Grundinteresse voraus, wenn man so ein ewig langes Interview führt, wo die Fragen schon so ewig lange Einleitungen haben. Also jede Frage, es ist ja quasi eine Frage, wo zum Schluss das Fragezeichen steht, hat 3 Einleitungssätze oder 2 Einleitungssätze dabei. Okay. Ist das jetzt, weil man davon ausgeht, dass die Frage sonst keiner versteht, damit man weiß, worum es eigentlich gehen soll? Mir ist es ein bisschen so vorgekommen bei dem Interview zum Beispiel jetzt, wo ich habe auch ziemlich viel erfahren darüber, wie viel der Thomas Mayer über die ganze Thematik weiß. Also geht es jetzt auch ein bisschen darum, dass der Thomas Mayer sagt, okay, ich bin so 100% in dem Thema drinnen und dann gleichzeitig die Frage stellt. Mhm. Weil so lange Fragen sind ja nicht üblich. Wenn ich jetzt irgendwo anderes Interview liest, dann, wenn da eine Frage 3 Sätze hat, dann frage ich mich schon.
Ich habe schon verstanden, was Sie meinen. Also, Sie haben recht. Wenn Sie das nicht interessiert, dann lesen Sie es einfach nicht.
Ja.
Es gibt aber ein Publikum, und ich habe das jetzt gerade bei diesem genannten Interview mit dem österreichischen Bundeskanzler auch gehört, in Straßburg, in Brüssel, da wollten viele tatsächlich wissen, wie ist das jetzt wirklich mit Orban? Und wie ist das jetzt mit Rutte? Und wie ist das jetzt mit den Budgetvorstellungen des Herrn Bundeskanzler Kurz? Und. Und wie hält er es jetzt mit dem Karas und dem Umstand, dass sein Koalitionspartner bei der Frau Le Pen in der Fraktion ist und so weiter. Also, mit einem Wort, es war eine sehr, sehr komplexe europäische Materie, wo man, und das sage ich jetzt ohne jeden Unterton, wo man nicht davon ausgehen kann, dass der normale Leser das alles weiß, woher sollte alle diese Details kennen? Ein normaler österreichischer Leser hat Besseres zu tun, als zu wissen, wie genau die Fraktionsbildung im Europäischen Parlament in Straßburg ist. Um aber gewisse Dinge zu verstehen, aus einem langen Gespräch heraus, muss man das natürlich auch mit vielen Details garnieren. Und ich sage es jetzt noch noch eins weiter gedreht. Sie müssen einmal mit Premierministern oder Staatspräsidenten Interviews machen. Das ist nicht so leicht, aus denen was herauszukriegen. Das heißt, Sie müssen sich irgendeine Technik zurechtlegen, wie Sie den dazu kriegen, dass er auch irgendwas Substanzielles absondert.
Okay, das heißt also, man weiß da quasi schon vor der Frage...
Na, meine Technik ist schlicht und einfach, ich verwickle ihn in ein Gespräch. Ja, ich stelle nicht nur eine Frage, wo er dann seine vorbereiteten, vorgestanzten
Antworten absondert. Das, was wir jetzt auch machen, aber das darf man ja nicht verraten.
Das verrate ich ihm eh nicht, der hat ja keine Ahnung, ja, jetzt was ich mit ihm mache. Ach so, ja, wir reden jetzt über Techniken.
Okay. Also, wenn er den Podcast dann hört, dann kennt er sich aus, dann weiß er.
Ja, dann ist es spät.
Dann ist es spät, ja.
Nice. Also ich sage Ihnen ein anderes extremes Beispiel. Ich habe bei der, das war allerdings tatsächlich das längste Interview, das ich glaube ich je gemacht habe. Im Wahlkampf 2014, Europawahlkampf, wie die Spitzenkandidaten nach Europa gereist sind, da habe ich den Jean-Claude Juncker 3 Tage lang begleitet, gemeinsam mit 5 anderen Journalisten. Und ein Ziel war natürlich, dass jeder begleitende Journalist ein Interview mit dem künftigen Kommissionspräsidenten machen wird. Seine Begleiter wollten unbedingt mich hineinzwingen in das Format, Sie kriegen jetzt eine Viertelstunde Juncker und dann ist Schluss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist total frustrierend. Der Herr Juncker hat, glaube ich, hat mir mal erzählt, knapp 400 Interviews gegeben. 387 Interviews, das muss man sich mal vorstellen. 387 Interviews.
In diesem Wahlkampf.
Mhm. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie viele spannende und unterschiedliche Antworten er da gegeben hat. 387 Mal. Also habe ich mir gedacht, ich habe überhaupt kein Interesse, das 388. Interview, ja, das ist Herrn Juncker zu machen, wo er immer das Gleiche sagt, oberflächlich, schnell, schnell, sondern ich möchte ein Interview machen, wo ich ihn herauslocke. Ja. So, dann wurde das vorbereitet, es begann ja das Interview im Flugzeug, ja, das war, kann ich mich erinnern, am Flug von Portugal nach Griechenland. So. Und dann haben die gesagt, okay, Sie sind dran, 20 Minuten. Und dann haben die erwartet, ich sage, ja, Herr Juncker, wie ist das jetzt mit dem Euro und mit Griechenland und da und dies und jenes. Und so habe ich aber nicht begonnen, sondern meine erste Frage an ihn war, Herr Juncker, Sie wollen jetzt an die Macht, Sie wollen ganz nach oben, aber ich möchte zuerst mit Ihnen eigentlich darüber reden, wie ist es, wenn man die Macht verliert? Und habe dann gesagt, Sie haben die Macht verloren, Sie sind in Luxemburg abgewählt worden, ein halbes Jahr vorher, dreiviertel Jahr vorher. So, damit hat keiner seiner Berater gerechnet, er auch nicht, aber er ist sofort darauf eingestiegen. Er ist nämlich ein wahnsinnig lustiger, also lustig nicht, sondern er ist ein sehr humorvoller, sehr belesener, intellektueller Typ. Mhm. Und es hat ihm Spaß gemacht, einmal zu philosophieren, zuerst wie das ist, wenn man als Premierminister in die Versenkung geschickt wird, nach 19 Jahren. Das war ja seine Wunde. Also, was wollte ich damit sagen? Ich muss den aufmachen irgendwie, ich muss den öffnen, bevor er mir freiwillig irgendwas Substanzielles sagt. Und dann haben wir uns 10 Minuten über Machtverlust unterhalten. Und dann war er richtig locker und aufgewärmt. Und dann waren meine 20 Minuten vorbei, das waren dann 40 Minuten. Und dann ist das Flugzeug gelandet und es ist alles abgeflogen vom Tisch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wann reden wir jetzt weiter? Wann machen wir das Interview zu Ende? Weil wir waren mittendrin. Und dann hat er gesagt, das hat ihm riesen Spaß gemacht. Wir machen das in Athen weiter. So, okay. Und seine Berater wollten ihn ablocken. Warum erzähle ich das so ausführlich? Es hat sich dann einen Tag später, habe ich ihn dann wieder irgendwo gesehen, allein. Und habe so gesagt, okay, machen wir weiter. Und dann hat er gesagt, mir geht das da eh auf die Nerven alles. Dann habe ich gesagt, ich hole Ihnen einen Kaffee. Und wir haben uns auf irgendeine Terrasse zurückgezogen und er hat nur einmal 40 Minuten mehr geredet. So, und in diesen insgesamt 80 Minuten hat der Herr Juncker sein ganzes quasi künftiges Regierungsprogramm erklärt und lange und ausführlichst. Natürlich sind das ungewöhnliche Interviews und frage nicht, was das an Arbeit bedeutet. An sowas arbeite ich dann noch 2-3 Tage nach. Ja. Aber ich bilde mir halt ein, für den wirklich anspruchsvollen Leser, dem taugt es, weil der sagt, super, ja, da kann ich mir ein Bild machen von dem, so wie er redet, wie er reagiert auf und so weiter.
Gibt es so ein Feedback jetzt im Standardforum zum Beispiel?
Zu was?
Ja, zum Beispiel zu solchen ewig langen Interviews.
Also wenn wir das Interview mit dem Herrn Kurz, der ja, soweit ich das mitkriege, äußerst umstritten ist in Österreich nach wie vor, da hat es sehr, sehr viele positive Reaktionen gegeben. Es hat zum Beispiel viele gegeben, die gesagt haben, aha, interessant, das mit dem Orban, das stimmt alles so gar nicht. Ja, der hat das auch sehr genau erklärt. Oder jetzt war ja der EU-Gipfel, wo es um den Budgetrahmen gegangen ist, ganz ein wichtiges Thema. Wenn man das Interview mit dem Herrn Kurz mit mir gelesen hat, warum er die Agrar ihr Job mit der Frau Köstinger, die Agrar- und Regionalförderungen kürzen will und wie und warum. Als Standardleser, glaube ich, hat man schon vor dem Gipfel verstanden gehabt, worum es dabei geht und warum der Herr Kurz in Wahrheit nicht dem Herrn Orban nahesteht in diesen Fragen, sondern dem niederländischen, dem schwedischen, dem finnischen und dem dänischen Finanzminister. Das sind nämlich kleine, reiche Länder, EU-Nettozahler. Ja. Und wenn die jetzt nicht auf die Bremse steigen würden gemeinsam, dann würden sie am Ende des Tages, ja, mit weit, weit höhere Nettobeiträgen aussteigen als zuvor.
Nämlich, ja, aber ist das nicht da?
Verstehen Sie? Ich will Ihnen damit nur sagen, ich bin kein Journalist, der es darauf anlegt, jetzt schnelle, kurze drei Fragen, drei Antworten Interviews zu machen. Das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt.
Aber ist das dann nicht quasi zu schade für den Online, also wenn jetzt zum Beispiel den Standard Online jemand liest, quasi, man haut ein Qualitätsinterview aus, ein unglaublich aufwendiges, wo man zwei, drei Tage Nachbearbeitung hat. Dann haut man es online aus und dann kriegt man quasi, ich weiß nicht, ich habe jetzt die Reaktionen nicht angeschaut von dem Interview, aber man weiß, man muss ein sehr interessierter Leser sein und
ich glaube, dass die Leser, ich glaube, dass Sie die Leser unterschätzen. Ich kann Ihnen sagen, dass dieses Interview hatte 120.000 Zugriffe. 120.000.
Fast so viel wie unser Podcast hat.
Doppelt so viel, wie der Standard eigentlich Leser hat.
An einem Sonntagabend, auf Montag früh, 1200 Postings oder so irgendwie und ich glaube fast 5000 Stunden Lesezeit. 4500 Stunden Lesezeit. Das ist schon verdammt viel. Also ich würde nicht sagen, dass es schade ist um diese Arbeit. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich war gleichzeitig Zeitungsaufmacher, wurde in Frankreich übernommen zum Teil. Also es hat schon in Europa auch sozusagen für ein Follow-up gesorgt, wo man gesagt hat, aha, was der nächste Ratspräsident, das wird ja der Kurz sein ab Juli, ja, der kündigt jetzt an, dass die Osteuropäer da kräftig ins Fleisch geschnitten wird bei den Agrarhilfen. Also wenn wir uns in diesem Sektor bewegen, dann glaube ich, hat das Sinn, dass man das so macht. Aber das Schöne an dieser Online-Welt ist ja, man hat beliebige Längen, man muss es nicht lesen, man kann es lesen und das finde ich großartig. Ich bin auch für ganz kurze, knackige Tweets oder kurze Kommentare. Aber ich werde verrückt als Journalist eines Qualitätsmediums, wenn ich nicht versuche, die Qualität auch auszureizen, dort, wo es möglich ist.
Das heißt, jetzt einmal, ich tue mir schwer. Ich sage auf Twitter immer du. Immer.
Ja, warum?
Weil ich nicht finde, dass das Siezen eine Form des Respekts ist.
Echt? Ich sehe das ganz genau umgekehrt.
Echt, ja? Aber weil ich meinen Respekt nicht sagen muss mit einem Sie, weil ich jetzt, also wenn mir jetzt jemand duzt, fühle ich mich jetzt, vielleicht ist es meine Generation, keine Ahnung, aber wenn mir jetzt einfach ein gewöltfremder Mensch duzt, dann ist das für mich einfach so. Also ich sehe jetzt keine Abwertung meiner selbst, aber auch keine Aufwertung, wenn mir jemand sieht, ich fühle mich eigentlich alt, wenn mir, also bei mir ist es so, wenn mir jetzt jemand sieht, dann fängt dann, oder wenn jemand auf der Straße und Grüß Gott sagt zu mir, dann denke ich mir, Alter, wie alt bin ich jetzt eigentlich?
Vielleicht ist es eine Generationenfrage, ich habe keine Ahnung. Aber also zumindest in der deutschen Sprache ist es halt so. Im Französischen ist es ja noch komplizierter. Ja. Da gibt es ja nicht nur du und sie, da gibt es auch so ein
Wu.
Genau. Ja. Also das ist so wie Chirac und seine Frau miteinander geredet haben. So mit ihr und so.
Die haben so miteinander geredet?
Ja.
Der Chirac war mit seiner Frau, der sie quasi, genau. Also im Majestätsplural.
Pluralität sie, genau. Na? Geil. Das haben so die ganz feinen Franzosen geredet. So. Naja, man muss das nicht wollen, aber es ist ja nur sozusagen, und das, auf das will ich hinweisen, es ist eine zusätzliche Möglichkeit einer Sprache.
Ja.
Und warum soll ich mich einer Feinheit einer Sprache begeben von vornherein, wo kein Anlass dazu besteht? Aber es ist überhaupt kein Zweifel für mich, dass ich, wenn ich du oder sie zur Verfügung habe, kann ich sozusagen im Gespräch mit anderen Menschen von Anfang an signalisieren, wie das einzuordnen ist. Ja. Also wenn ich jetzt jeden gleich antutze, ja, dann gibt's, kann ich diese Unterscheidung nicht machen. Ja. Und ehrlich gesagt, ich will ja gar nicht manchen Menschen so nahe kommen, so quasi ansatzlos. Ja. Da habe ich gar kein Interesse daran. Ich bin froh, dass ich mit manchen Leuten überhaupt nicht per Du bin,
sondern
per
Sie. Aber das ist vielleicht ja auch ein bisschen so ein Internetphänomen, oder? Also ich glaube schon, dass die Schwelle auch gesunken ist, im Internet miteinander diese verschiedenen Formen, wenn man das so sieht, verwenden zu wollen. weil
ich weiß nicht, ob das mit Internet zu tun hat. Nein, ich glaube nicht. Das Internet kann nichts dafür. Das Internet ist eine Technik. So wie Twitter.
Aber es würde sich doch niemand in dieser Geschwindigkeit duzen oder auch beschimpfen, wie es auf der Straße tut.
Also ich habe zum Beispiel...
Das Internet beschleunigt das ja, weil es eine gewisse Distanz zwischen die Leute bringt. Ich sehe sie ja nicht. Ja, oder ich sehe
also ich weiß nicht, wie es Ihnen beim auf Twitter geht. Mir geht es so, dass ich schon nach wenigen Tweets, die ich mit jemand austausche oder die mir jemand schickt, habe ich ein ungefähres Gefühl dafür, wer das sein könnte. Wie er spricht, wie er sich ausdrückt, wie er einen angeht oder nicht.
Machen Sie da Bilder im Kopf auch?
Also absolut, was für, ja? Absolut. Und ich weiß dann meistens sehr schnell, ich will nicht, dass der Mensch mir nahe kommt. Das ist wie im wirklichen Leben. Bei jemandem, den Sie auf der Kreuzung kennenlernen und Sie sehen sofort, jemand, der mich so frontal anflegelt oder was auch immer, ich habe kein Interesse, mit dem ins Gespräch zu kommen. Wozu auch? Er will das vielleicht, aber ich will das nicht.
Aber es ist irgendwie interessant, weil wir haben ja, also dieser Podcast ist ja zustande gekommen, weil ich einfach eine E-Mail geschickt habe. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwem vom Standard Krokop eine E-Mail-Adresse haben können. Und via E-Mail oder im echten Leben sitze ich auch. Also, und ich mache einen großen Unterschied zu sozialen Netzwerken, weil eben für mich jeder auf der gleichen Stufe ist dort. Also ich hab auch bei E-Mail Hallo Herr Meier geschrieben.
Und, ja, schon klar.
Auf Twitter sage ich halt ganz oft alter Tommy oder alt oder.
Ja, ich bin ja da nicht jetzt, ich bin ja deswegen nicht böse.
Nein, mir ist das eher vollkommen. Also
ich hab ja auch den Eindruck gekriegt auf Twitter von Ihnen, dass Sie ein ganz ordentlicher Mensch sind. Ja.
Von
nicht,
mir?
Nicht bösartig und so, und witzig und so. Und das schätze ich ja sehr. Das interessiert mich dann auch.
Das heißt also.
Sonst würde ich hier nicht sitzen.
Ich weiß ja gar nicht, was er sagen soll, der Rose.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
Jetzt wolltest du gerade erzählen,
ich wollte jetzt grad,
wann du ihn wie beschimpft hast.
Ja, genau, ich wollte jetzt gerade vorlesen, wann ich. Aber es ist echt komisch, weil wir haben ja vorher geredet, ganz am Anfang. Wegen einem Beispiel, wo man gesagt haben, gibt es Tweets, wo man sich im Nachhinein vielleicht gedacht hat, sollte man vielleicht nicht bringen. Und ich habe da so ein Beispiel mitgebracht, ist sicher noch in der Erinnerung, und zwar damals die Sigi Maurer im Burgtheater Fritz Hunter getrunken. Und dann schreibt auf einmal Tom Meyer Europa, treffender kann man das Grundproblem der Grünen nicht ins Bild drücken als Sigi Maurer. Das war so quasi die von einem wichtigen Standardjournalisten die Analyse vom Problem der Grünen damals, wie sie eben aus dem Nationalrat geflogen sind. Und dann schreibt plötzlich jemand, du bist peinlich. Für den Standard und für den gesamten österreichischen Journalismus. Ein Sigi Maurer ist größer als 1.000 Euro Tommys.
Und das war Ihr Tweet?
Real Rap Tommy, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du hier ins Internet reinschreibst? Du redest einfach nur irgendwas, stellst 247 Thesen auf und freust dich dann, wenn du bei einer recht hattest. Wenn man Alpha im Duden sucht, kommt dein Profilbild. Das ist schon ziemlich wild, aber es ist nicht aus.
Ja.
Ich will dich wirklich nicht beschimpfen, aber du machst mich fassungslos. Ich dachte immer, der Klenk wäre der Schlimmste. Nein, du bist es.
Ja, ich kann mir nicht.
Und ich habe dann einfach als Antwort gekriegt, Emotionen voll rauslassen, ist okay, verstehe ich.
Ja. Und? Wo ist das Problem?
Nein, erstens einmal, weil...
Macht sowas irgendwas mit
Ihnen? Macht das jetzt irgendwas oder ist es einfach, weil ich mute zum Beispiel ganz viele Tweets von mir selber, weil ich die Reaktion...
Was heißt das? Es gibt eine Journalistenfrage, die besonders...
Was macht das mit Ihnen?
Oder nein, aber wenn kränkt das so Sie so sowas? Ist, nein.
Wie geht es Ihnen damit? Also wenn Journalisten solche Fragen stellen, da wird es mir immer ganz anders, ehrlich gesagt.
Entschuldigung. Aber ich bin nicht geblockt worden, zum Beispiel.
Von mir?
Ja.
Warum?
Ich kann es nochmal
vorstellen. Naja, das ist schon eine relativ herbe Beschimpfung, oder?
Ich bin ja nicht...
Ich fühle mich sehr nicht ernst genommen.
Ich habe ja nichts gegen Schimpfereien. Man soll ja schimpfen können. Und dann beruhigt man sich ja normalerweise auch wieder, oder?
Aber das ist vielleicht der Punkt. Also ich habe den Eindruck, dass sich nicht immer alle nachher wieder beruhigen. Ja, also ich sehe das ja auch so. Ich denke, es gibt halt auch Emotionen und da kann man schon
aber
mal...
Aber deswegen interessiert mich das ja... nachzufragen, was er gemeint hat, warum er da zwischen Social Media und zum Beispiel in einer E-Mail an mich einen Unterschied macht. Social Media ist ja nichts anderes als das normale soziale Leben. Das heißt zwar Media, aber es ist ja aus dem wirklichen Leben, oder? Ja,
aber auf Twitter sind wir gleich groß.
Aber das hätte er wahrscheinlich...
Wir sind auch im wirklichen Leben gleich groß.
Persönlich nicht, so nicht zu Ihnen gesagt.
Das nicht ganz.
Oder? Glauben Sie? Also ich
ob er mich so angefleckt hätte auf der Straße?
Ja. Oder via Telefon. Grüß Gott, hätte bitte einen...
Ja, hielt er ich für möglich. So, dann hätte ich mir das angehört. Spiel mir das mal durch im wirklichen Leben. So.
Ja.
Sagen wir mal, das wäre jetzt nicht ein Tweet gewesen, privat, sondern ich hätte dann, ich würde das ja, das ist übrigens ein Prinzip von mir, ja, weil mit Kollegen diskutiere ich das auch immer, was kann man sagen und wie sagt man das auf Twitter. Ich bemühe mich sehr darum, mein Twitter-Lehrmeister in der Redaktion, der mir das beigebracht hat und ein bisschen einen Einblick gegeben, was das eigentlich ist.
Wer war das, sagt, Ihr Twitter-Lehrmeister? Darf man das sagen?
Der Florian Gossi. Mhm. Ah, okay. Ja, junger Kollege, sehr, sehr.
Datenjournalist?
Ja. Toller Typ. So, und der hat mir das irgendwie, mit dem habe ich viel unterhalten. Und auch wie man das macht, was man nicht macht und so. Und da war eines ganz klar: Du kannst nur das sagen, was du auch auf der Straße sagen würdest. Oder jetzt bei mir sozusagen erweitert: Ich bemühe mich sehr darum, nur Meinungen zu vertreten oder Haltungen einzunehmen, über die ich jederzeit einen Kommentar schreiben würde. Also, wo ich in die Redaktion käme und wir würden diskutieren. Zum Beispiel nehmen wir jetzt an über die Sauferei im Grünen Club am letzten Tag und die Sektflasche am Balkon mit Blick aufs Burgtheater. Ich stehe dazu. Und jetzt habe ich ja sozusagen, es ist ja irrsinnig toll, dass Sie das jetzt aufbringen. Weil heute Mittag auf der Fahrt von München nach Wien habe ich Mittagsjournal gehört, wo die Frau Klawischnik aufgetreten ist und erklärt hat, sie möchte Verantwortungsmanagerin sein im Novomatic-Konzern und sich um Nachhaltigkeit und alles Mögliche bemühen. Und dann habe ich mal irgendwie, ich habe mir das irgendwie angehört mit offenem Mund, ja, dass ausgerechnet die frühere Grünen-Chefin beim Novomatic-Konzern jetzt arbeitet, den sie ja immer bekämpft haben als Grüne. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das zeugt von einer gewissen Abgehobenheit. Ja. Mit einem sehr hohen Vorstandsgehalt oder was immer die Funktion ist, keine Ahnung, kann man das vielleicht kompensieren, aber ich finde es trotzdem nicht okay. Und noch einmal zurück zu diesem Beispiel am Balkon. Warum habe ich das getwittert? Dass das eigentlich wie ein Symbolbild ist. Das Bild, nicht die Situation. Das Foto, ein Symbolbild für die Krise der Grünen. Abgehobenheit. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie meine Freunde und Verwandten quer durch Österreich, ja, was die sich denken, wenn die so ein Foto sehen, ja, wo ein Abgeordneter schreibt, heute saufen wir uns an, ja, mit Foto Richtung Burgtheater. Mit einer Sektflasche.
Ist es nicht vielleicht da so eine Generationenfrage?
Nein, das ist
also abgehoben. Aber das war ja auch anders gemeint. Also es
entsteht das ja auch gemeint war, aber für mich ist eines klar: Saufen in Räumen des Parlaments, in Ministerien, wo auch immer, ist ein absolutes No-Go. Mir ist völlig unverständlich, wie eine Abgeordnete das nicht verstehen kann. Aber da haben wir unterschiedliche
Sichtweise. Ich glaube, es ist ihr nämlich genauso unverständlich wie. Wie Sie das anders sehen können. Aber das ist
ja, das ist ja in Ordnung so, ja. Ich habe nichts dagegen. Aber warum soll ich nicht sagen können, dass das eigentlich wie ein Symbol steht für die Krise der Grünen, nämlich sie waren so abgehoben, dass sie nicht verstanden haben, dass sie von 12 auf 3,9% runterfallen und dass die Bevölkerung mit ihnen nichts mehr anfangen kann in gewissen Fragen.
So. Aber haben Sie das Gefühl?
Das kann man doch nicht weg vom Tisch wischen, oder? Nach all dem. Heute wissen wir es noch klarer. Vielleicht bin ich halt jemand, der halt früher die Dinge ein bisschen spürt oder sagt. Ich habe keine Ahnung.
Aber vielleicht ist das Medium einfach jetzt zum Beispiel falsch, weil es ist ja dort ziemlich viel Kritik hereingeprasselt. Und das haben nicht viele jetzt quasi wie schlimm gefunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Bezug zu irgendeinem Parlamentsgebäude. Mir ist das völlig wurscht, wenn da drinnen jetzt passiert, einfach weil ich, ja, keine Ahnung, nie damit was zu tun gehabt habe. Und ich glaube jetzt nicht, dass das gerade auf Twitter ganz viele Menschen jetzt aufgeregt hat.
Aber Sie sind ja generell, also mir geht es ja, ich will mich sozusagen in die inhaltliche Bewertung gar nicht wirklich einklinken. Ich sehe das anders in diesem konkreten Fall. Mhm. Aber das Interessantere für mich ist, Sie sind ja auch jemand, der generell gerne austeilt. Oder im Vergleich zu anderen, also ich glaube ja auch gar nicht, dass Sie das wirklich persönlich meinen.
Was meinen Sie mit austeilen?
Na, Sie sind sehr direkt in Ihren Tweets. Also ich kann mich, oder in Ihren Aussagen. Mhm. Und auch in den Worten kommt mir vor, gelegentlich übers Ziel schießen. Zumindest wird das so empfunden. Mhm. Ich sage noch ein Beispiel, damit es klarer wird. Ich kann mich auch an eine Aussage erinnern, wo Sie das Werk eines Kollegen, das ich übrigens auch sehr gut fand, nämlich dieses Buch über den Embedded-Kern-Tross, doch sehr verächtlich kritisiert haben. Und mir fällt auf, also da war die Rede vom dandyhaften Geschwätz und so weiter, Ist sowas einer Diskussion, also sind das bewusste Provokationen oder also kalkulieren Sie die Aufregung, die daraus entsteht, mit ein? Und also das kommt ja, das ist ein bisschen wiederkehrend. Das ist jetzt eines vom.
Ich weiß schon. Das ist vielleicht ein bisschen ein Problem bei Twitter. Sie nehmen jetzt einen Tweet, der aber natürlich einen Kontext hat. Und der Kontext ist, dass genau dieser Kollege mich vorher.
Da gab es eine Vorgeschichte.
Natürlich gab es eine lange Vorgeschichte. Wusste ich ja gar nicht, dass der den Bundeskanzler Kern begleitet, wusste auch nicht, dass er ein Buch schreibt. Ich kenne den übrigens nicht. Also zumindest nicht, wie ich weiß, wer er ist, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und der hat mir die ganze Zeit, wochenlang, immer wieder mit dem Schmäh, ja, der Fanboy von Sebastian Kurz und so weiter, immer irgendwie so angeschossen, wie Sie das nennen.
Ins Leben gegrätscht.
Hineingegrätscht. Es ist ja nicht so schlimm. Es ist mir nur aufgefallen. Ja? Weil wenn jemand das einmal macht, fällt es ihm ja nicht auf. So wie bei seinem Twitter, denke ich, okay, der hat sich da aufgeregt, passt schon. Aber wenn jemand sozusagen, wenn sich etwas wiederholt, dann fällt ihnen das ja auf. Und dann denken sie sich, aha, wieso macht er das? Sie kennen den überhaupt nicht, diskutiere auch gar nicht mit ihm. Der mischt sich auch ständig ein in Debatten mit anderen und so weiter. Und immer eben mit diesem punzierenden Ton, ja, das ist ja der Fan vom Herrn Kurz, was ich ja nicht bin. Aber da werden Sie vielleicht auch eine Frage stellen. Keinen Grund, gerade ich, sage ich mal, habe keinen Grund, Fan irgendeines ÖVP-Chefs zu sein. Ein gewisser ÖVP-Chef Schüssel hat vor 20 Jahren versucht, meine journalistische Karriere zu beenden, um meine Existenz zu zerstören.
So wie lesen Journalisten.
In der Frühstücksaffäre von Amsterdam, das war nicht sehr angenehm. Also
es ist geradezu
kindisch, vor allem wenn Kollegen, ja, die das eigentlich wissen müssten, zu solchen Dingen kommen. So, und irgendwann einmal habe ich dann mitgekriegt, dass es dieses Buch gibt. Und dann habe ich gedacht, interessant, das ist ausgerechnet der mir ständig unterstellt, ein Fanboy des Herrn Kurz zu sein, ist embedded beim Bundeskanzler und schreibt dann ein Buch. Und dann, deswegen habe ich das dann gelesen.
Also Sie haben das Buch gelesen?
Ich habe das Buch gelesen, von vorn bis hinten. Das habe ich nicht nur so getwittert. Und zwar wirklich, von der ersten bis zur letzten Seite habe ich das gelesen. Und das Buch hat meiner Meinung nach, aber jetzt laufe ich wieder Gefahr, mir wieder unbeliebt zu machen. Aber es hilft halt nichts. Wir Journalisten sind ja nicht dazu da, uns beliebt zu machen, sondern sind dazu da, um uns ein Bild der Welt zu machen und es dann zu beschreiben, zu kommentieren, je nach Form. Also, es gibt einen anderen Journalisten, den Markus Feldenkirchen vom Spiegel, der hat auch einen Kanzlerkandidaten, nämlich den Martin Schulz, begleitet.
Und er hat mehrseitige Spiegelgeschichte, also
eine riesige,
15, 20 Seiten.
Erscheint jetzt demnächst das Buch.
Ja, okay.
Er hat eine riesige Geschichte geschrieben über den Wahlkampf des Martin Schulz. Und das ist ein Meisterstück. Warum? Weil jeder, der das nach dem, also es ist erst nach der Wahl erschienen, aber jeder, der das liest, versteht hinterher, warum Martin Schulz so gescheitert ist. Und er versteht sogar bis zum heutigen Tag, ja, mit der ganzen deutschen Regierungskrise und so weiter. Also der hat den sozusagen wirklich aufgespießt, ja, mit ganz, ganz fein, mit allen seinen Fehlern und was er da gemacht hat. Und davon, und deswegen habe ich das mit dandyhaft gemeint, ja, der Journalist Markus Feldenkirchen kommt überhaupt nicht vor in dieser Geschichte. Aber in diesem Buch über Kern, da kommt der Journalist vor, die ganze Zeit, mit irgendwelchen Empfindlichkeiten, und das meine ich mit dandyhaft, aber er hat vor allem, und das hat mich am meisten schockiert, er hat den größten Skandal im Wahlkampf, nämlich die Silberstein-Affäre und die Hintergründe und so weiter, das kommt kaum vor in diesem Buch. Das ist eher so ein Nebending.
Ja, aber das
war wenn ich wochenlang einen Kanzlerkandidaten begleite und dann ein ganzes Buch darüber schreibe und dann mir als Leser aber nicht erkläre, warum dieser Kanzler seine Partei an die Wand gefahren hat, nicht mehr Bundeskanzler ist, warum es heute eine schwarz-blaue Regierung gibt, die ich ablehne übrigens, ja, was mir oft als Gegenteil unterstellt wird. Aber von einem Journalisten, von einem Autor erwarte ich mir, dass er dem Leser ganz genau erklärt, wie die Welt ausschaut und was dahinter ist. Und das habe ich gemeint, warum ich das Buch nicht so gut gefunden habe, weil ich habe nicht verstanden, warum der Kern die Wahl verloren hat, auch nach der ganzen Lektüre dieses Buches. Aber ich glaub, das hat, glaube ich, mit Bösartigkeit nichts zu tun. Das hat mit einem klaren Urteil zu tun. Übrigens, Sie haben ja anfangs erwähnt, meine ursprüngliche Journalist, ich habe angefangen als Theater- und Literaturkritiker. Vielleicht kommt das daher noch.
Ich habe übrigens auch mal gehört, wenn Sie nicht unterbrechen, Sie kommen kaum zum Essen. Das ist
ja, das ist schon Gold wahrscheinlich.
Das ist aber ausgezeichnet.
Echt? Oder wirklich gut. Mein Gordon Bleu war unglaublich.
Mein Problem ist eher, dass ich kein Besteck gekriegt habe, aber es macht nichts.
Eurodom ist mit den Händen.
Niemand muss hier Eier nockern mit den Händen essen. Eine liebe Freundin hat mir übrigens erzählt, sie waren Schauspieler mal. Laienschauspieler.
Das stimmt ja.
Ja? Mhm. Tun Sie das noch immer? Nein. Oder was haben Sie da gespielt zum Beispiel?
Jetzt bin ich echt gespannt.
Ich habe das lange gemacht. Und zwar schon gleich nach der Matura. Ich war zuerst am Schauspiel, ich habe in Graz studiert, wurde erwähnt, und war Statist im Schauspielhaus. Mhm. Und so hat das begonnen, so bin ich in diese Welt hin. Ja, und was wichtig war in Graz, war die Literaturszene. So, und so ist man dazu gekommen. Und dann hat man halt so kleinere Rollen übernommen. Dann habe ich eine Rolle gespielt in einer Unterweger-Verfilmung, Jack Unterweger.
Aber nicht den Jack.
Nein, nicht den Jack, aber
eigentlich den Udo Brock auch nicht.
Einen seiner, der Regisseur hat immer gesagt, einen seiner ihn begleitenden Erzengel. Ja. Es hat zwei Polizisten gegeben, sozusagen an Blonden. Mhm. Wasserstoffblond gefärbt mit Nazi-Haarschnitt, den habe ich gespielt. Und der Gigi Tabella, italienischer Kabarettist mit schwarzen Haaren, der hat den Dunklen gespielt.
Gibt es da irgendwo ein Foto?
Das ist ein Film.
Also ein Film? Ja, okay.
Fegefeuer heißt er.
Okay. Wir machen nur Werbung die
ganze Zeit. Wir werden ihn auf Netflix bringen, und oder?
ja, ich schaue aus wie...
Ist es eine richtige Rolle? Also jetzt nicht nur so ein Statist?
Ja, das war eine richtige Rolle. Ja,
Entschuldige, einen Polizisten gespielt, und das heißt richtige Rolle. Ja. Natürlich ist es eine richtige Rolle.
Es war dreifach, ja, egal. Naja, und so halt.
Eine Dreifachrolle.
Als Student habe ich als Kabarettist gearbeitet, okay. Und viel Geld verdient.
Pass auf, mit was auf die Halbe
bitte. Aber... Das hat eher damit zu tun, aus der Welt, aus der ich herkomme, bevor ich Journalist geworden bin, so, nämlich Theaterliteratur.
Aber wäre es nicht geil gewesen, jetzt im Nachhinein, statt durch Europa zu chatten, in Miami ein Strandhaus zu haben und zum Beispiel...
Würden Sie jetzt Tom Meyer Hollywood heißen vielleicht?
Tom Meyer Hollywood wäre extrem geil.
Oder Burgtheater, je nachdem.
Ein Haus in Miami, stellen wir uns ziemlich fad vor.
Ja?
Mhm. Gottschalk taugst, glaube ich. Schon cool, immer warm.
Ah, Gottschalk ist auf der anderen Seite, oder?
Ich glaube, dass der in Miami ist. Nein, der ist in Los Angeles.
Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt.
Wurde recherchiert, war nicht der Auftrag. Doch, der lebt noch. Okay. Herbstblond auf Twitter.
Nein, der ist in Los Angeles.
Okay. Ja, Los Angeles ist
der. Im Pazifik. Also ein bisschen schöner, glaube ich.
Gut, also kein Haus in Miami.
Ja.
Ich habe noch eine, also wir sind fast schon, das ist eine sehr kurzweilige Stunde wieder gewesen, wir sind fast schon am Ende. Eins würde mich aber noch interessieren. Jetzt nehmen wir wahr, darüber haben wir vorher schon auch ein bisschen gesprochen, dass es zum Teil Rückzugsbewegungen aus den sozialen Medien gibt, nicht nur von Journalisten, sondern also ein generelles Phänomen. Die klassischen Kanäle, die großen wie Twitter, Facebook und so weiter, werden immer älter vom Publikum her.
Du brauchst also gleich lang für deine Frage.
Junge, ja, natürlich. Das ist auch ein großes Interview, was wir da machen. Was glauben Sie, ist das nächste große Ding? Also nach Twitter oder nach Facebook, was ist der nächste heiße Scheiß, in dem der diese Distanz, die offensichtlich teilweise auch gerade entsteht zwischen Handelnden und Lesenden, also wenn sich der Armin Wolf zurückzieht oder ein großer Journalist zurückzieht, dann vergrößert er das eine Distanz, die vorher eigentlich geschlossen wurde, weil man das Gefühl hatte, man kann jeden jederzeit anschreiben. Glauben Sie, wird es ein Medium geben, eine Fortentwicklung, die in einer anderen Plattform endet? Oder kann man das einfach nicht sagen, was groß wird?
Ich glaube, man kann das schlicht und einfach nicht sagen. Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht da sitzen. Dann wäre ich wahrscheinlich tatsächlich in Amerika, im Silicon Valley oder wo auch immer.
Ein Strandhaus mit den lässigen.
Tom Meyer Silicon Valley.
Ja. Ich glaube, es gibt nur eine Antwort, die man als Journalist geben kann. Zu glauben, dass man den Rückzug antreten kann, oder so, während das alles zu steil wird oder zu wirr oder was auch immer, oder zu bösartig, ist ein großer Irrtum. Ich glaube, dass gerade jetzt Journalisten echt die Aufgabe haben, sich dem ganz massiv zu stellen und zum Beispiel auch dafür sorgen müssen, dass gewisse Regeln wieder eingehalten werden. Also was, ich bin jetzt gerade, es ist eine alte Freundin von mir mitgefahren von München, wie wir da herkommen sind, haben wir über diese MeToo-Geschichte geredet, so lange. Und da ist ein Aspekt, der dir eine ganz große Rolle gespielt hat über die Social Media. Das wäre in der alten Medienwelt so nicht möglich gewesen. Das war, glaube ich, so nur denkbar durch diesen Turbo, in dem die
Welt. Was ja gut ist in diesem konkreten Fall, oder?
Ja und nein. Das ist genau der Punkt, zu dem ich jetzt kommen wollte. Natürlich ist es grundsätzlich gut, aber es hat auch einige negative Aspekte. Und die sollte man nicht einfach nur so vom Tisch wischen. Zum Beispiel, dass nicht jede blöde Bemerkung am Kaffeehaustisch ein gleichzusetzen ist mit dem jahrelangen Missbrauch und Martyrium einer Frau, die von Onkels oder Großvätern oder Vätern oder immer missbraucht wird. Das ist der eine Aspekt. Da wird wahnsinnig viel durcheinander gemischt. Der zweite Aspekt, und der scheint mir noch wesentlicher zu sein, ist der Aspekt der Rechtsstaatlichkeit und der Unschuldsvermutung. Also das fällt mir auf, nicht nur jetzt bei dieser MeToo-Geschichte, sondern auch in vielen anderen Fällen, weil da geht es an die Substanz der Demokratie. Wir können ja nicht über Polen und Ungarn herziehen und was dort passiert, und aber im eigenen Raum übersehen, dass eines der wirklich ganz, ganz fundamentalen Prinzipien einer zivilisierten Gesellschaft, nämlich dass es juristisch saubere und rechtsstaatliche Verfahren geben muss, dass jeder Mensch unschuldig ist, solange ihm die Schuld nicht nachgewiesen wird, und dass das nicht umgekehrt sein kann.
Aber ich glaube nicht, dass jetzt das Ziel dieser MeToo-Debatte ist, Männer einzusperren.
Nein, das habe ich damit ja nicht gesagt, aber er hat mich ja gefragt, was sozusagen, wie geht das weiter, wo kommt das hin? Meine Beobachtung ist, dass dieser Mechanismus, ja, des Anprangerns und einer völlig unsauberen Diskussion und Faktenlage, das wird immer schneller und immer verrückter. Und das ist gefährlich, weil das ist so eine Wild-West-Methode, wo man halt vor 150 Jahren oder was in Amerika die Leute an den nächsten Baum aufgeknüpft hat. Und die Natur der neuen Medien, über die wir jetzt reden, ist, dass sie wahnsinnig schnell sind und dass wir Journalisten, das muss man ja auch zugeben, ich glaube, wir reden viel zu wenig darüber, dass das alles über uns drüber hinweg brettert und uns völlig überfährt. Es ist nicht so, dass wir die Technik beherrschen, im Griff haben, sondern es ist umgekehrt. Die Technik und die Geschwindigkeit der Maschinen schaltet uns als Journalisten aus, manchmal geradezu. Ja, viele Dinge erscheinen, ich diskutiere sehr oft auch im eigenen Haus mit eigenen Kollegen darüber. So schnell kommt man gar nicht zu schauen, sind Dinge publik, ja, wo man sagen hätte müssen, nein. Ja. Das muss man auch genau überlegen. Es gibt einen wunderbaren Film übrigens jetzt, The Post, über die Pentagon Papers, über die großartige Schauspielerin Meryl Streep, die spielt die Catherine Graham als Eigentümerin der Washington Post. Und der Film geht darum, sollen die jetzt diese Papers veröffentlichen oder nicht. Da geht es um die Hintergründe im Vietnamkrieg und so weiter. Der Tom Hanks spielt den Chefredakteur. Das ist ein Kammerspiel, aber das ist sozusagen moderne Technik hin oder her, Digitalisierung hin oder her, also auch vor 50 Jahren, ja, ist es immer um die gleichen Fragen gegangen wie heute auch. Ja. Nämlich, sollen wir, dürfen wir, was wir da tun oder nicht? Oder müssen wir darüber nachdenken und so abwägen? Und an dem hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Und was immer die Instrumentarien sein werden, ja, die Entscheidungsgrundlagen sind immer noch die gleichen. Also, jetzt sozusagen als abschließend auf diese Frage. Mich beunruhigt überhaupt nicht, ob jetzt irgendwie noch eine neue Handytechnik kommt oder ob wir nur noch nicht mehr schreiben und nur noch sprechen und irgendeine Maschine setzt das alles um. Das ist ja nur sozusagen die technische Umsetzung. Aber die Kreativität dahinter und der Umgang damit, also sozusagen die nicht die Artificial Intelligence, das ist das eine, sondern die Natural Intelligence, das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Das Einordnen und das Bewerten.
Natürlich. Und dort entscheidet sich nämlich auch die Humanität. Und das war dieses interessante Gespräch mit meiner Freundin auf dieser Fahrt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass die Künstler, die Kreativen, die Maler, die Schreiber, die Journalisten in gewisser Weise, dass die dann die Oberhand verlieren über die technischen Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Herausforderung unserer Zeit. Um so ein anderes Beispiel in der Medizin, in der Naturwissenschaft zu sagen, in Rotterdam hat man jetzt ein Programm entwickelt, zum Beispiel die Röntgengeräte so programmiert werden, dass die ihre Diagnosen miteinander vergleichen können. Die können also zehntausende Fälle von Hausnummer Prostatakrebs oder was auch immer abgleichen und dann sagen, okay, Operation notwendig oder nicht. Da sind Computer leistungsfähiger als Menschen. Die können das besser als jeder noch so gut ausgebildete Arzt. Und das ist ein total interessantes Beispiel, weil da überwindet sozusagen die Artificial Intelligence den menschlichen Verstand. Und das erinnert mich ein bisschen an unsere Situation in den Medien. Ja, Journalisten kommen immer öfter in eine Situation, dass sie nicht mehr Herr der Lage sind, im wahrsten Sinn des Wortes, weil das alles einfach so schnell geht. Und weil keiner mehr darüber wirklich nachdenken kann, ob das stimmt oder nicht, oder ob man soll oder nicht. Das ist also...
Also so es liegt nicht am Medium, sondern an dem... Banal gesagt, was die Leute daraus machen und wie sie damit umgehen und wie sie es einordnen und einschlichten können. Das ist nach wie vor die journalistische Aufgabe.
So sehe ich das. Ja. Das ist wie meine Herkunft. Das Theater wird es immer geben. Warum wird es das Theater immer geben? Weil die Wahrnehmung des Schauspielers auf der Bühne, ja, so wie er atmet, ja, so wie der Bühnenraum ist, die Verbindung zum Zuschauer, das ist künstlich nicht herstellbar, weil sie mir diese Frage gestellt haben. Wenn sie auf einer Bühne stehen und den Zuschauer vor sich haben, dann passiert da ein Austausch, der irgendwie nicht reproduzierbar ist. Und so entscheidet sich, ob er aufhören gut wird oder nicht. Und dieser menschliche Faktor ist ganz entscheidend. Und ich bin fest davon überzeugt, jetzt bin ich ein bisschen abgeglitten,
aber das sozusagen macht
auf diesen Kern zu kommen.
Rot ums Kennen.
Im Journalismus ist das genau, und in der Medien ist es genau ganz gleich. Weil wenn diese Menschen dann verloren gehen oder sich verabschieden, wenn der Armin Wolf jetzt sagt, ich gehe jetzt, dann wäre das ja katastrophal.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Lieber Armin Wolf,
bitte geh nicht.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, dass die Zeit jetzt noch besser ist, dass Sie fertig essen können, weil während der Sendung sind Sie nicht dazu gekommen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch, für das sehr interessante Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Wir haben natürlich wie immer lang überzogen und hoffen, dass das sich trotzdem mehr anhört. Bei dieser Gelegenheit darf ich mich auch bei denen bedanken, die unseren Podcast bis jetzt gehört haben. Das waren beim letzten Mal immerhin 8.000. Der Rosi schickt jeden Tag Updates, wie viele Leute das sind. Ihr könnt auf www.rosiundkosi.at, auf iTunes oder auf Soundcloud unseren Podcast anhören. Ihr könnt in unser Gästebuch Vorschläge machen, wen wir einladen sollen und auch wen wir nicht einladen sollen.
Uns gerne beschimpfen oder Feedback geben.
Wir machen dann irgendwann mal eine Sendung, wo wir die ganzen Beschimpfungen vorlesen.
Genau, wo wir einfach...
Bis dahin wünschen wir noch...
Einen wunderschönen Restwinter.
Genau, wir melden uns dann im Sommer wieder. Alles Liebe.
Alles Liebe.